Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zur Episode Nummer 107 nach. Ja, durchaus ereignisreichen Tagen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch wenn das, was man gerne hätte, das bisher passiert ist, noch nicht passiert ist. Dafür hat man weitreichende oder nähere Informationen bekommen, wo wir gedacht haben, oh, die kommen mal, hätten wir vielleicht auch so nicht erwartet. Was wir hier erwartet hätten, lieber Alex, wäre, dass die Anja heute hier sitzt. Aber wir wissen alle, dieses Internet ist immer noch Neuland.
Zumindest in anderen Ländern. In Deutschland funktioniert das ja erfahrungsgemäß wunderbar. Überall.
Vor allem bei mir zu Hause.
Ja, es ist Deutschland ist da echt ganz vorn dabei, was es angeht. Aber offenbar auch Italien. Die Anja weilt nämlich derzeit in der wunderschönen Toskana, kann ich nur empfehlen. Genau, sollen wir gleich mal die Anja grüßen lassen. Die hat uns nämlich was zukommen lassen.
Ja, natürlich.
Das machen wir doch gleich, oder?
Ja, freilich.
Sie hat übrigens den genauen Standort geschickt. Ich kann es, also falls jemand sie besuchen will, weil er zufällig in der Toskana ist, in Pelago, seitlich von Florenz, schreibt die Anja. Welche Seite das ist, weiß ich nicht, aber ja,
es ist auf jeden Fall. Wir wissen jetzt nicht, ob am Mittwoch, wenn dieses Bergfest rauskommt, die Anja noch da ist. Der Transparenz halber, aus organisatorischen Gründen, sind wir heute schon am Montag hier am Mikrofon. Es ist 17.55 Uhr, also nur damit ihr wisst, welchen Stand wir haben. Und wir können nicht versprechen, dass Anja am Mittwoch da auch noch ist.
Stimmt.
Hallihallo in die Runde. Ich grüße heute aus der Toskana. Und ich habe mir das ein wenig leichter vorgestellt, irgendwie dabei zu sein. Ich habe extra das Podcast-Mikro und Co. mitgenommen. Aber das wird nichts, weil das Internet ist in unserem Agriturismo richtig, richtig schön. Mau. Ich bin vorher schon 2 Stunden daran verzweifelt. Deswegen kann ich heute nicht mit am Stammtisch sitzen und mit allen hier in der Runde plaudern. Dennoch wünsche ich natürlich viel Spaß. Ich habe mir auch meine Meinungen zu so mancher Sache gemacht. Aber ich glaube, ich sage heute einfach mal noch gar nichts dazu, sondern lass noch ein paar Tage einfach mal ins Land gehen und beobachte die Thematik nochmal, weil irgendwie überschlägt sich ja dann immer alles. Was ich auf jeden Fall schade finde, ist, dass wir immer noch keinen Mittelstürmer haben, weil den bräuchten wir so sehr. Irgendwie kommt es mir gerade so vor wie so ein Spielerpuzzle. Wir kaufen ganz schön viel, was noch irgendwie auf dem Markt rumschwirrt. Das sind alles auch keine schlechten Namen. Da kann man schon drauf aufbauen. Aber wo ist er denn, der Stürmer, der knipst? Ich bin für Finn Lattenmacher.
Welche Überraschung.
Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, auch nicht nach der vergangenen Woche.
Ja. Also der Aufnahme nach zu urteilen, hat Anja kein Sturmproblem in Italien, beziehungsweise vielleicht hat sie ein Sturmproblem, wenn man sich die Aufnahme so anhört. Also stürmt in Italien auf jeden Fall mehr als in der Löwenoffensive. Die Grillen zirpen im Hintergrund. Es ist Urlaub für die Ohren.
Ja, das hat auch das Testspielturnier da in Unterhaching gezeigt. 0-3 gegen den Club und 0-1 gegen Haching. Da muss man jetzt nicht das Spiele oder die Spiele großartig verfolgt haben, um zu wissen, vorne hakt es immer noch. Und auch mit Blick auf die gesamte Vorbereitung bisher. Wie viele Testspiele waren es jetzt, wo 60 getroffen haben? Ich glaube, es waren 3.
Es waren 3 und unser Datenlöwe hat eine Scheinkorrelation, würde ich es jetzt mal nennen. Ich glaube nicht, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht, aber gegen Gegner, die ein Ing im Namen haben, hat es immer ganz gut funktioniert. Außer gegen Haching. Das hat leider diese Reihe ein bisschen gebrochen, aber gegen Wemding, gegen Tittling und gegen, und da muss man jetzt Memmingen. Genau, gegen Memmingen. Da hat es aber sowas von top funktioniert. Gegen Top-Mannschaften.
Absolut. Und gegen die Teams aus Wasserburg, Ried, Linz und wie gesagt Nürnberg und Haching keine Tore. Und ja, man sagt zwar, die Defensive gewinnt Meisterschaften.
Aber ein paar Tore würden nicht schaden.
Aber dafür brauchst du halt vorne trotzdem Tore, mindestens eins. Ja. Da hakt es halt einfach. Wenn wir über diese Sturmsituation sprechen, wie gesagt, Stand jetzt. Montagabend ist noch kein Neuner da. Und auch mit Blick auf die vergangene Woche, glaube ich, lieber Alex, müssen wir noch mal so ein bisschen ein paar Sachen einordnen. Unser wirklich launiger Stammtisch-Talk und langer Stammtisch-Talk mit Marius Wilsch, der hat doch für die ein oder andere Welle gesorgt, in vielerlei Hinsicht. Also erstmal grundsätzlich war das Echo sehr positiv, weil es war ein angenehmes Gespräch mit vielen Insights, mit viel Ehrlichkeit, mit Authentizität, mit viel Sympathie, wenn ich auch ehrlich bin. Ja. Und dennoch war natürlich in den Aussagen von Marius waren natürlich schon auch kontroverse Dinge dabei, aber das ist normal. Dennoch, glaube ich, müssen wir ein paar Sachen nochmal rekapitulieren und wir müssen auch die Auswirkungen, glaube ich, nochmal rekapitulieren. Womit wollen wir anfangen? Ist viel drin.
Womit fängt man an, womit hört man auf? Also ich glaube, das, was Marius Wilsch gesagt hat, hat er nach bestem Wissen und Gewissen gesagt. Er hat da nichts gesagt, um jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern er hat das gesagt, was er empfindet. Gerade gegenüber Jakobacci und in der Sache Lakenmacher. Da wurde einiges dann hochgekocht im Nachhinein, was natürlich uns als Podcast gefreut hat, weil es uns Aufmerksamkeit verschafft hat. Da mache ich auch gar keinen Hehl daraus. Aber diese Diskussion hat mal wieder so ein bisschen gezeigt, was bei 60 schiefläuft vielleicht, dass einfach aus einer Mücke vielleicht ja nicht unbedingt ein Elefant gemacht wird, aber zumindest eine Wildsau, die manchmal als Löwe daherkommt, ja. Ungesund. Und dann natürlich, was im Nachhinein dann passiert ist, auch mit einer Pressekonferenz, über die wir gleich noch reden werden, hätten wir so nicht erwartet. Aber ja, überrascht hat es uns wahrscheinlich auch nicht im Nachhinein gesehen.
Nein, es hat ein gewisses Gesamtbild gegeben. Also so teilweise, wie man es aus dem Löwenkosmos kennt und teilweise schon auch, womit wir jetzt auch nicht gerechnet haben. Ich glaube, lass uns eine Sache, die du gesagt hast, ist erstmal ganz wichtig. Das war ein persönliches Gespräch mit Marius Wilsch und der hat seine Sicht der Dinge dargelegt. Und dass seine Sicht der Dinge erstmal subjektiv ist, ist, glaube ich, ganz normal. Also wenn wir gleich mal das Thema mit einer Aussage aus der Pressekonferenz mal mitnehmen oder beziehungsweise wie sich Maurizio Jakobacci geäußert, der war ja sehr überrascht, weil er aus seiner Sicht ein gutes Verhältnis zu Marius Wilsch gepflegt hat, dass er ihm auch diesen Abschied eben ermöglicht hat auf Giesings Höhen. Das eine schließt jetzt das andere nicht aus. Das ist ganz wichtig. Denn machen wir mal das Beispiel. Alex, wir beide. Ich könnte jetzt sagen, ich habe zu dir ein wunderbares Verhältnis. Du könntest aber sagen, dir ist zu wenig Tiefgang dabei. Dann sagst du, unser Verhältnis ist nicht das Beste. Und ich sage aber, es ist super.
Und wir sind beide. Konjunktiv?
Okay, vielleicht sollten wir nach der Aufnahme nochmal weiter diskutieren. Nein, Spaß. Aber das ist, eigentlich wäre das jetzt genau die Situation. Also beide Aussagen schließen sich nicht aus. Ja. Genauso wenig wie übrigens auch die Aussage von Maurizio Jakobacci über seine Pläne mit Finn Lakenmacher, die er dann offen dargelegt hat, nicht 100% sofort dem widersprechen, was Marius Wilsch über seine Eindrücke gesagt hat oder was auch vielleicht ein Finn Lakenmacher an der einen oder anderen Stelle mal gesagt hat. Denn wenn das der Plan von Maurizio Jakobacci war, über den können wir auch gleich nochmal reden, der aber vielleicht gar nicht so positiv angekommen ist bei Finn Lakenmacher, dann denkt vielleicht Finn Lakenmacher, der plant nicht mehr mit mir und Maurizio Jakobacci und dann sagt er vielleicht, ich will sogar selber weg und dann sagt Maurizio Jakobacci, ja, der hat meinen wirklich konstruktiven Vorschlag abgelehnt. So, und dann sind wir wieder beim Punkt, beide Aussagen sind nicht falsch.
Bloß weil der eine die Wahrheit sagt, muss der andere nicht lügen.
Richtig.
Also es kann ja in beiden Aussagen stecken Wahrheiten, subjektive Wahrheiten natürlich. Aber da jetzt gleich dieses Jakobacci kontra Wilsch quasi draus zu machen, finde ich einfach drüber. Und auch Maurizio Jakobacci hat in der Sache so reagiert, wie er es für richtig empfunden hat. Deswegen, da geht jetzt keiner als Gewinner oder als Verlierer raus. Es ist einfach, das sind Meinungen, die natürlich kontrovers sind und dann werfen Marius Wilsch das Nachtreten vor und quasi er ist frustriert, weil er, was weiß ich, gibt keinen Grund frustriert zu sein. Marius Wilsch wollte nicht mehr im Profibereich tätig sein, hat mit diesem Geschäft abgeschlossen, das weiß ich aus erster Hand, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen hat keinen Grund frustriert zu sein. Er ist zurück in seiner Heimat, wieso soll er nachtreten? Er hat das gesagt.
Er hat bei uns ganz deutlich auch gesagt, dass er fein damit ist, jetzt in seinem neuen Leben und dass er sich wohlfühlt. Also warum soll er nachtreten?
Ja.
Er hat nur seine Eindrücke geschildert.
Und dass Maurizio Jacobacci sich danach hinsetzt und sich rechtfertigen will, ist auch sein gutes Recht. Völlig, völlig verständlich. Aussage gegen Aussage. So läuft es halt im öffentlichen Diskurs. Klar, am besten, man setzt sich gemeinsam an einen Tisch und spricht nicht in der Öffentlichkeit übereinander. Da kann man jetzt, das gestehe ich zu. Aber grundsätzlich ist das, ja, ein normaler Vorgang, würde ich fast sagen. Und da jetzt wieder das große Thema draus zu machen, ja, zeigt mal wieder, wie aufgeheizt die Stimmung ist bei 60 oder wie oft sie aufgeheizt ist. Nicht immer ist es aufgeheizt, aber gerade ist es halt wieder mit Blick auf die neue Saison halt schwierig.
Es hat halt sowas von reflexartig auf Krawall gebürstet sein und nicht erstmal drüber nachdenken oder wirken lassen. Eine andere Sache, die dann auch an der einen oder anderen Stelle, nennen wir es mal, kritisiert worden wäre, ja, das war geplant, dieses ein Rundumschlag von Marius Wiltsch bei uns und wir hätten ihm die Plattform gegeben. Nein, wir haben ihn eingeladen. Er hatte Lust, hier bei uns über den Löwenkosmos zu sprechen und wir haben ein Gespräch geführt. Und in einem Gespräch kommt man halt auf ein, zwei Sachen zu sprechen. Und wenn dann teilweise unterstellt wird, das wäre quasi politisch direkt motiviert gewesen, dass da in diese Richtung gegangen wird, das ist kompletter Irrsinn. Auch, dass wir unter dem Dach oder für jemanden arbeiten, ist auch totaler Irrsinn. Wir, Anja, Alex und ich, wir machen das hier, weil wir Bock auf den Löwenkosmos haben und weil wir Bock drüber haben zu diskutieren. Und zwar journalistisch, aber eben auch emotional und nichts weiter. Also jegliches Gerücht, wir würden in irgendeiner Tendenz arbeiten oder für jemanden oder gegen jemanden, sorry, muss ich ins Reich der Verschwörungstheorien verweisen.
Ich glaube, wer uns regelmäßig hört, der weiß das auch. Also wir kritisieren nicht nur in eine Richtung. Also ja, gut, ich meine, mit solchen Leuten kannst du eh nicht diskutieren. Das sehe ich ja im täglichen Job auch. Da gibt es auch Leute, die dir Zensur unterstellen und du bist ja gesteuert von XY hier beliebige Person einsetzen. Da brauchst du das Diskutieren auch gar nicht anfangen, weil die Leute sowieso nicht, die haben ihre Meinung, die sehen dich so, mein Gott. Deswegen brauchen wir uns da, glaube ich, auch nicht lange rechtfertigen.
Überhaupt nicht. Lass uns mal zu der Pressekonferenz von Maurizio Jacobacci allgemein springen. Ich muss erstmal sagen, im ersten Moment war ich ein bisschen überrascht, dass es diese Reaktion gab, weil das war ja eine spontan anberaumte, von Maurizio Jacobacci gewünschte Presserunde. Und wir haben uns die ja auch angeguckt. Und ich muss erstmal sagen, grundsätzlich, so wie sich Maurizio Jacobacci dort präsentiert hat, so hat man ihn bisher auch kennengelernt. In seiner Art und Weise. Und ich muss erstmal sagen, grundsätzlich zu sagen, ich kläre jetzt mal Missverständnisse auf und ich erkläre Beweggründe oder ich erkläre, was da eigentlich Sache ist. Und auch in der Art und Weise fand ich gut. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich fand das an sich gut gemacht. Und den Bogen schlage ich gleich weiter. Der Plan, den er dargelegt hat mit Finn Lakenmacher, kann ich nachvollziehen. Der klingt erstmal für mich persönlich nachvollziehbar. Die Frage ist natürlich dann auch, möchte das ein Finn Lakenmacher? Wie sieht der das? Mhm. Und dann ist auch die Frage, wie ist das kommuniziert worden? Da können wir jetzt wieder drüber reden. Na, ist es genauso angekommen, wie es gemeint war? Da sind wir alle nicht dabei gewesen. Aber nur grundsätzlich jetzt mal darauf, das zu erklären, den Gedankengang zu erklären und zu sagen, das ist aber das Ergebnis gewesen, finde ich gut. Wie war dein erster Eindruck davon?
Ich musste erstmal die ersten 10 Minuten überstehen, weil ich fand, dass man am Anfang nicht wirklich erkannt hat, was er denn überhaupt will. Es war schon durcheinander und irgendwie wirr, aber er hat dann irgendwann seinen roten Faden gefunden und den auch durchgezogen. Ich kann seine Argumentation, wie du auch, verstehen. Ich verstehe auch den Plan mit Lakenmacher. Nur wie er es dann verkauft hat, fand ich teilweise ein bisschen komisch. Also er hat gesagt, ich glaube an diesen Jungen, aber er ist zu schlecht für uns. Das war so diese Kernaussage und das hat mich ein bisschen irritiert. Er hat das eine gesagt, aber das andere gemeint oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber mir hat sich diese Argumentation nicht so ganz erschlossen. Und
ja, du bist gerade den einen Schritt schon weitergegangen, da wäre ich nämlich jetzt auch rausgekommen. also diese Erklärfunktion fand ich richtig.
Ja.
Er hat auch herausgestellt, er mag jetzt diese Diskussion eigentlich nicht, weil es geht um das Team, das muss im Vordergrund stehen und nicht ein einzelner Spieler. Hm. Und dann ging es doch nur um diesen einzelnen Spieler und
unter um dem andere Strich einzelne Spieler.
Und auch um andere einzelne Spieler. Und es kam immer wieder so durch, ja, Finn Lagmacher ist gut, ich vertraue ihm auch, aber ich kann ihm halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vertrauen, weil wir brauchen Ergebnisse und er garantiert mir momentan keine Tore. Das war dann letztendlich das, was doch wieder hängen geblieben ist.
Hm.
Also, gut gemeint, mit einigen Abstrichen an sich auch gar nicht mal schlecht gemacht. Ich glaube, vielleicht können wir es so irgendwie zusammenfassen.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine einstündige Pressekonferenz dafür gebraucht hätte.
Auch darüber lässt sich gut diskutieren, ja.
Das, ich verstehe den Reflex, sich da rechtfertigen zu wollen und ein bisschen was klarzustellen aus seiner Sicht. Darf er gerne machen, ist sein gutes Recht. Und wie gesagt, am Ende kam ja raus, was er sagen will, aber es war dann die ersten Minuten schon so, wo ich mir gedacht habe, naja, also wenn du eine Pressekonferenz einberufst aktiv, dann musst du schon dir überlegen, wie du sie angehst und was du überhaupt sagen willst. Das kam dann später irgendwann raus, aber man hat sich durchkämpfen müssen.
Ja. Und dennoch bin ich der Meinung, es lohnt sich, solche Presserunden, wenn es sie denn in voller Länge gibt, sich auch anzugucken und sein eigenes Bild daraus zu machen, weil jeder wird das ein bisschen eigen interpretieren. Und das vielleicht auch noch, aber wahrscheinlich weiß das hier die Stammtischgemeinde hier draußen. Ich bin auch der Meinung, wenn man Zitate aus einem Podcast irgendwo nur liest, dann ist das ein Eindruck, aber da fehlt halt der Aspekt des Rahmens, des Kontexts, der Art und Weise, wie da gesprochen wurde, von der Tonalität. Und deswegen finde ich, wenn ich interessante Zitate aus einem Podcast lese, dann höre ich zumindest versuche ich diese Passage nochmal persönlich nachzuhören, um einen Kontext auch herauszufinden.
Aber das machen die wenigsten, glaube ich.
Ja, ich sage auch nur, das wäre jetzt so mein Hinweis oder mein Wunsch oder meine Anregung. Anregung, glaube ich, ist in dem Fall das beste Wort.
Ja.
Und manchmal ein bisschen weniger sofort auf die Empört-Taste drücken.
Ja gut, aber das ist ja... Da.
Aber dafür sind wir bei 60.
Im Jahr 2023 kannst du sowieso nicht erwarten, dass Leute sich nicht gleich empören, wenn sie irgendwas lesen.
Nein.
Ohne empören geht es leider nicht.
Nein. Wenn wir vorausschauen oder ja ein bisschen zurückschauen, wir haben ja über das Testspielturnier in Haching schon gesprochen. 60 weiterhin ohne Treffer. Maurizio Jakobacci hat danach von einer gedanklichen Müdigkeit gesprochen. Er ist überzeugt davon, dass 60 zum Saisonstart ein anderes Gesicht zeigen wird und man wolle jetzt auf keinen Fall in eine Depression verfallen. Ja, grundsätzlich ja. Allerdings, wenn man nur die Ergebnisse nimmt und teilweise auch das Auftreten, muss man schon so zumindest sagen, Sorgenfalten sind nicht unbegründet.
Ja, langsam.
Und ein großes Fragezeichen ist und bleibt da.
Langsam musst du halt mal anfangen, eine Spielidee zu zeigen auf dem Platz. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit, eine zu entwickeln. Jetzt sind es noch knapp 2 Wochen bis zum Saisonstart. Du hast dieses Turnier in Heimstetten noch. Aber da, also, wenn du jetzt keine Spielphilosophie entwickelt hast, dann wird es natürlich schwierig. Jakobacci wird natürlich sagen, naja, diese Spielphilosophie hängt von einem funktionierenden Stürmer ab. So wird er argumentieren, ist auch nachvollziehbar.
Aber auch der müsste erst mal Bälle kriegen.
Genau.
Der Ball muss irgendwo da vorne auch rein.
Mhm.
Ja. Also, das sehe ich momentan ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich strukturiert. Man muss jetzt dazu sagen, Maurizio Jakobacci hat sich ein Team jetzt zusammengestellt und ich sage auch ganz klar, er hat sich ein Team zusammengestellt, weil er gerade der Federführende ist, auch zwangsweise wegen eines noch nicht, weiterhin nicht da seienden Sportdirektors, Sportchefs, der jetzt sowieso auch gar nicht mehr großartig was machen könnte, weil eigentlich die Schlussplanung ist jetzt eigentlich dann schon fast da, auch wenn das Transferfenster noch offen ist bis zum 2. September. Aber er hat sich diesen Kader zusammengebaut. Es ist wenig Steine sind aufeinander geblieben, hat Marius ja letzte Woche ja auch gesagt, hat sich das Mannschaftsfoto angeguckt und hat sich gedacht, mit vielen habe ich aber nicht mehr zusammengespielt. Mhm. Es sind alte Zöpfe abgeschnitten worden, auch durch auslaufende Verträge, auch vielleicht die ein oder andere schmerzhafte Entscheidung. Ja. Aber das ist natürlich auch gewollt, weil diese Spieler hat Maurizio Jakobacci ja auch nicht geholt. Das sind Überbleibsel der Ära davor. Mal böse gesagt.
Ja.
Und dass du aber versuchst, deinen eigenen Stempel drauf zu drücken und guckst, wer geht den Weg mit und wer vielleicht nicht und wer passt in dieses Raster und wer nicht. Irgendwo nachvollziehbar.
Klar.
Aber es muss ist halt dann auch irgendwann funktionieren.
es muss funktionieren und die Gefahr ist halt, wenn es nicht funktioniert, dann ist ja Jakubacci im Oktober weg und dann stehst du halt wieder da. Dann hast du eine Mannschaft, die zusammengestellt worden ist von einem Trainer, der dann nicht mehr da ist. Du hast keinen Sportdirektor und fängst zur neuen Saison oder nach der Saison irgendwann Ende Juni wieder bei Null an, was die Kaderplanung angeht, weil vielleicht ein Trainer kommt, der wieder eine ganz andere Philosophie hat. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr gefährliches Spiel, das da momentan betrieben wird. Dass du einem Trainer, der sicherlich Ahnung hat von der Materie, dem ich das gar nicht absprechen will, aber wenn du einer Person die komplette Kaderplanung überlässt, natürlich mit ein paar Zuarbeitern im Hintergrund, das sind ja die Namen im Anthony Power und Manfred Paula und wer da so genannt wurde, das mag schon sein, aber federführend hat Jakubacci entschieden, dass dieser und jener Spieler geholt wird. Und da sehe ich wirklich eine große Gefahr. Zumal es eben keine homogene Einheit ist, würde ich jetzt mal sagen. Das kann sie ja gar nicht sein nach diesen, was waren es, 18 Abgängen und 12 Zugängen, jetzt mal grob über den Daumen gepeilt. Das kann keiner erwarten, dass du da nach 4-5 Wochen eine absolute Einheit bist. Nein. Deswegen, ich bin da echt ein bisschen skeptisch, was so den Saisonstart angeht. Also da wird sich sehr viel in den ersten 5 Spielen entscheiden, wohin die Reise geht. Das kann eine eigene Dynamik natürlich entwickeln, weil Jakubacci eine sportliche Expertise hat und auch eine menschliche Kenntnis hat und sagt, dieser und jener Spieler, den holen wir, weil er auch in ein Gefüge passen kann oder ein Spieler ist, der mir folgt und der meine Dinge umsetzt. Aber es kann natürlich auch gnadenlos nach hinten losgehen. Und wenn es nach hinten losgeht, dann wird mir da eher Angst und Bange.
Es ist eine Vorbereitung oder ein Blick jetzt auf eine neue Saison, der so kontrovers schon lange nicht mehr gewesen ist. Mhm. Ich glaube, so kann man es runterbrechen. Es ist ja auch noch einiges offen. Wir haben es angesprochen, kommendes Wochenende, Samstag, der 29. müsste das sein, das Turnier in Heimstetten. Da wird über 60 Minuten jeweils gespielt gegen den VfB Stuttgart und gegen Borussia Mönchengladbach, also zwei Bundesligisten. Momentaner Stand, das Spiel oder das Turnier ist ausverkauft, soll aber wohl Eftel nochmal Restkarten geben, da solltet ihr euch nochmal informieren, wenn ihr dabei sein wollt. Wer es nicht sehen kann, LöwenTV ist nicht am Start, dafür aber die Kollegen von Sky und ihr braucht dann noch nicht mal einen Receiver dafür, sondern das ist tatsächlich kostenfrei, soweit wir das gesehen haben, auf skysport.de oder so ähnlich. Also auf der Webseite von Sky wird es einen Livestream geben, der ist dann frei für alle. Das heißt, da kann sich auch jeder nochmal ein eigenes Bild machen. Ich werde vor Ort sein. Ich bin gespannt, was ich da. Wir wissen es alle, Stadionerlebnis ist ein bisschen anders oder vor Ort angucken ist was anders als über eine TV-Kamera. Deswegen bin ich auch selber sehr, sehr gespannt, was sich dann dafür ein Bild abzeichnen wird. Vielleicht platzt er bei dem einen oder anderen der Knoten, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber
oder der Kragen.
Oder der Kragen, ja, das kommt im Löwenkosmos durchaus mal vor. Zumindest in gibt es die ein oder andere Entscheidung schon mal. Also Jesper Verlaat ist ein neuer Löwenkapitän, Marco Hiller ist der Stellvertreter und ich sag mal so, das haben wir erwartet. Das haben wir ja vor einiger Zeit hier an diesem Stammtisch auch schon diskutiert. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Also wenn man jetzt mal ganz böse ist, recht viele Alternativen oder sinnvolle Alternativen hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben.
Wird mir jetzt spontan keiner einfallen, der da in der Lage wäre, diese Rolle auszuführen. Aber ich bin da, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Kapitänsfrage ist für, das lässt mich relativ kalt, wer Kapitän einer Löwenmannschaft ist, weil am Ende muss es im Gesamtverbund funktionieren.
Das ist definitiv richtig. Neuer Stürmer fehlt noch. Es gab dann natürlich auch das Thema Patrick Hopsch, der das Siegtor für Hachen erzielt hat gegen 60. Ob das nicht einer wäre, da hat Maurizio Jakubacci klargestellt, wir können keine Ablösesumme zahlen. Das war aber auch vorher klar. Und das jetzt nur in Kontext zu setzen, weil 60 den Etat nochmal erhöht hat. Die letzten Jahre hat 60 so gut wie keine Ablöse gezahlt. Und wenn, dann war es, glaube ich, mal im fünfstelligen Bereich. Und dafür lässt Unterhaching jetzt den Stürmer nicht ziehen.
Ich glaube, das ist eher der Punkt. Haching kann sich nicht leisten, Patrick Hopsch abzugeben.
Auch noch so ein Punkt.
Das ist, glaube ich, so ein großes Thema. Übrigens, weil wir gerade den Namen Hopsch in den Mund genommen haben, das führt uns doch wunderbar zu einem Quiz, das sich mit Ex-Löwen beschäftigt.
Oha.
Was für eine Überleitung.
Unglaublich.
Alex, geht natürlich,
von wem hast du das?
Ich weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall um den Alex Allstar. Wir haben ja den jetzt wieder aufleben lassen nach der Sommerpause mit großem Erfolg. Es kamen wieder sehr viele Antworten auf die drei Hinweise auf einen Ex-Löwen. Viele haben bestimmt auch gehofft, beim Gewinnspiel abzusahnen. Für einen oder eine hat es wunderbar geklappt, dieses Vorhaben. Das werde ich gleich verkünden, wer das war. Wir lösen erstmal auf. Die drei Hinweise waren: 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinents. Zwei seiner Söhne spielen in der Profiliga seines Heimatlandes. Einen davon trainiert er sogar. Und er und ein anderer Ex-Löwe trainierten zusammen die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Und ich habe, Marius Wilsch hat ja auch ein bisschen mitgerätselt. Der hat mir dann danach seine Antwort übermittelt. Die war übrigens falsch. Er hat auf Radouan Feli getippt. Wie auch, warum auch immer.
War auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, auch sehr abwegig. Aber ja, ziemlich weit daneben, würde ich sagen. Flo, du hast, glaube ich, früh eine Ahnung gehabt und darfst sie jetzt präsentieren.
Ich darf sie präsentieren.
Ja.
Das Land ist die USA.
So ist es.
Die Liga ist die MLS. So ist es. Die Nationalmannschaft ist dementsprechend auch die USA. Und der Nationaltrainer damals, der Cheftrainer, war Greg Berhalter. Der wurde übrigens auch genannt, aber der war es dadurch ja natürlich nicht, weil der war der Cheftrainer. Und Co-Trainer und damit der gesuchte Alex Auster war Josh Wolf.
So ist das, ja. Hat zwei Saisons bei 60 verbracht. Oder waren es sogar drei? Jetzt muss ich grad schauen. Nee, zweieinhalb. Ist im Juli 2008, wo sind wir denn jetzt? Hier, Transfermarkt.de ist immer verwirrend. Es waren eineinhalb Jahre. Er kam im Januar 2007 zu 60 und verließ die Löwen im Juli 2008. So rum. Hatte übrigens, als er gekommen war, einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro gehabt und als er ging, eineinhalb Jahre später, waren es noch 300.000. Also war von großem Erfolg geprägt. Diese Ära bei 60 war, wie gesagt, seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinents und sogar außerhalb der USA. Und mittlerweile ist er 46 Jahre alt und trainiert den Austin FC in der MLS, wo unter anderem sein Sohn spielt, der nämlich heißt Owen Wolf. Und es gibt auch noch Tyler Wolf und dann gibt es auch noch einen Gavin Wolf, der allerdings noch in der Jugend ist. Der ist, glaube ich, 16 oder so, aber auch beim Austin FC. Tyler Wolf spielt bei Atlanta United. Genau, Co-Trainer von Greg Berhalter, einige Zeit gewesen, hat die Nationalmannschaft vor Greg Berhalter verlassen, um dann eben Trainer zu werden in Austin. So, und jetzt kommt das, worauf wahrscheinlich viele gewartet haben. Wir lösen auf. Es gab unzählige Einsendungen auf allen Plattformen. Wirklich, ich habe teilweise echt den Überblick verloren. Überrascht war ich echt, wie selbstverständlich Josh Wolf genannt haben, weil ich dachte, es wäre schon schwierig gewesen, aber war es offenbar nicht. Und es gibt eine Gewinnerin. So. Die heißt bei Instagram, ich kann es jetzt, soll ich es buchstabieren oder, also ich glaube, sie will uns sagen, dass man Hannah mit Doppel-N schreibt. Sie nennt sich nämlich H-Doppel-N-A-3 bei Instagram. Sie wird sich angesprochen fühlen. Ich glaube, es gibt wenige Hörer, die so einen Instagram-Namen haben oder so einen ähnlichen, wie ich ihn gerade vorgelesen habe. Also Hannah, gehe ich jetzt mal davon aus, heißt du, du hast gewonnen. Du darfst dir aussuchen, entweder zwei Krüge oder einen Hoodie. Allerdings gibt es die Hoodies nur noch in relativ großen Größen. Das heißt, muss mal schauen. Entscheidest dich einfach, schreibst uns und dann verschickt man die Krüge oder den Hoodie in den nächsten Tagen. Führt uns natürlich schnurstracks zum nächsten Rätsel, das nicht minder schwierig ist, hoffentlich. Erster Hinweis. Der Ex-Löwe fiel vor allem wegen seines Aussehens auf. Zweiter Hinweis. Ein Weltmeister im Löwentrikot war ihm in tiefer Abneigung verbunden. Tiefer Abneigung, ich nenne es mal Abneigung. Das Tief würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber in Abneigung verbunden. Dritter Hinweis. Er galt als einer der besten Fußballer seines Landes. Bei 60 blieb er dem Beweis allerdings die meiste Zeit schuldig.
Gut. So. Bin gespannt. Mitmachschluss.
Wann machen wir Mittwochschluss?
Montag 18 Uhr?
Montag 18 Uhr, genau. Also die drei Hinweise nochmal zum Mitschreiben. Er fiel vor allem wegen seines Aussehens auf. Ein Weltmeister im Löwentrikot war ihm in Abneigung verbunden. und er galt als einer der besten Fußballer seines Landes. Bei 60 blieb er den Beweis allerdings weitgehend schuldig. Lösungen bitte per Twitter, Instagram, Facebook, per Mail, giesinger-bergfest@gmx.de. Was haben wir noch für Kanäle? Das Bergfest Phone, die Nummer findet ihr in unseren Social Media Profilen.
Und wie gesagt, Einsendeschluss Montag, der 31.07.2023.
So ist das. Und zu gewinnen gibt es wieder entweder zwei Krüge oder einen Hoodie. Das darf sich der oder die Gewinnerin dann aussuchen.
Jawohl. Was Stand heute noch nicht entschieden ist, ist die Torhüterfrage, ob Marco Hiller das Tor hüten wird oder doch David Richter, der Neuzugang. Ich glaube tatsächlich, dass das Rennen vergleichsweise offen ist, was ich aber gar nicht so schlecht finde, rein sportlich gesehen, sich da zu pushen. Ich wage jetzt auch noch keine Prognose abzugeben, aber der Name Marco Hiller führt uns zu einem Punkt, Alex, über den wir auch reden wollen. Mhm. Denn diese Saison ist oder wird anders. Kleine Rückblende, nach dem Doppelabstieg, nach der 4, musste 60 auf ganz viel eigenen Nachwuchs setzen. Sehr regional verwurzelt. Natürlich hat dann die erfolgreiche Mission Rückkehr im Profifußball auch dazu beigetragen, dass man sich als Fan, als Anhänger, als Interessierter mit dieser Mannschaft schnell identifizieren konnte. Da waren aber auch Typen dabei, die das vergleichsweise leicht gemacht haben. Da war viel Verständnis dafür, junges Alter, aber auch für die Kampfbereitschaft, auch für die Lokalität. Ja. Das war alles mit dabei. Das hat sich tatsächlich für mich fortgesetzt, auch über die letzten Jahre. Du hattest immer Typen drin. Du hattest immer entweder Eigengewächse oder Leute, die gekommen sind und sofort das ja den Löwen verinnerlicht hatten, wo du auch sehr schnell gemerkt hast, dass das passt. Da ist Janik Deichmann zum Beispiel ein Beispiel, finde ich. Aber du hattest immer so dieses, ich kann mich mit der Mannschaft identifizieren, das ist meine Mannschaft. Ich habe so dieses Gefühl, dass es in dieser Saison eine Baustelle ist. Und ich meine das nicht böse, sondern einfach diesem monstermäßigen Umbruch geschuldet. Diese Mannschaft muss der Löwenkosmos neu kennenlernen. Und Marco Hiller ist einer der wenigen noch, die noch da sind, die das ist meine Mannschaft, dieses Gefühl vermitteln können. Fabian Greilinger ist vielleicht auch noch so einer.
Ja.
Dann wird es aber schon eng, sehr eng. Und das finde ich tatsächlich, dieses Ding der Identifikation, das muss neu geschaffen werden und das wirst du nur hinbekommen, wenn der Einsatz stimmt, wenn der Wille stimmt, weil dann verzeiht das der Löwenkosmos auch und dann sagt man, ja, okay, ist okay, das geht schon. Aber wenn er nur einen halben Schritt zu wenig macht, ich glaube, das wird schwer. Wie siehst du das?
Ja, ganz genauso. Aber der Vorteil bei 60 ist ja, dass du sehr, sehr schnell zu einem Publikumsliebling werden kannst. Das heißt, du kannst über beherztes Auftreten, über Tore, du kannst halt schnell die Herzen für dich gewinnen. Da gibt es ja einige Beispiele auch in den letzten Jahren, die einfach, wo man gedacht hat, naja, was kann man von dem erwarten? Und ein paar Spiele später war es selbstverständlich, dass er ein Löwe ist. Deswegen, aber es wird extrem schwierig. Also die letzten Jahre war es immer klar, wenn du in der Kurve stehst und die Mannschaftsaufstellung gerufen wird, dann war immer klar, mit der Eins im Tor Marco Hiller und so weiter und so fort. Also da war ja klar, das ist der und der Spieler. Ich glaube, dass es am ersten Spieltag gegen Mannheim schon ein paar Leute geben wird, die da nicht so schnell reagieren können, die sich erst überlegen, wer ist jetzt die Nummer 18 und wer ist jetzt hier? Ah, dieser Tarsis, wie heißt der mit Nachnamen? Und dieser eine da in der Verteidigung und dieser im Mittelfeld, da gibt's glaube ich schon ein paar, die sich erstmal gewöhnen müssen dran. Das ist auch völlig natürlich bei so einem Umbruch.
Absolut. Da wäre jetzt eine Videoleinwand hilfreich, die Nummern einblendet, ne?
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Nein, also vielleicht auch mal in der Hinsicht jetzt so also dieser, man muss diesem Team schon auch in eine gewisse Form auch Zeit geben, sich zu beweisen. Das ist bei 60 München in Giesing nicht so einfach. Ich glaube jetzt nicht daran, dass am ersten Spieltag 60 den SV Waldhof Mannheim mit 5-0 wegknattert und einer einen Hattrick macht. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Aber du kannst mit der, keine Ahnung, jetzt ins Blaue gesprochen, es ist ein kämpferisches 1-1, aber der Einsatz war ein Traum.
Ja.
Dann ist ein großer Schritt gemacht, aber du musst diese hundertprozentige Identifikation oder oder diese tiefe Identifikation mit der Mannschaft, wo neue dazukommen, aber das Kollektiv kennst du noch und wo du so klar Jahr für Jahr minimale Veränderungen hast, aber das ist immer noch so deine Löwenelf. Was ich schon denke, dass es die letzten 6 Jahre seit der 4 da war. Und das ist aber, wie gesagt, ist diesmal das erste Mal so, dass es irgendwie so ist, ich muss diese Mannschaft komplett neu kennenlernen. Und das wird Zeit brauchen. Und ein Faktor Zeit, der im Löwenkosmos nicht immer einfach ist. Aber das vielleicht muss der ein oder andere seine Emotionen vielleicht auch damals mal, keine Ahnung, einen Gang runterschalten und sagen, ja, ist noch nicht so einfach. Also auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ja, man darf kritisch sein, man darf skeptisch sein, aber auch jeder von diesen Spielern hat erstmal eine Chance verdient. Und nicht nach der ersten Grätsche ins Leere sagen, das taugt dir eh nichts.
Ja, also, es ist ja auch die Chance, dass du jetzt eigentlich vor einer absoluten Unbekannten stehst und dass du eigentlich nichts erwarten kannst, weil du nicht weißt, was du erwarten sollst von dieser Mannschaft. Und ich glaube schon, dass das gerade bei 60, wo es halt nur Himmel und Hölle gibt, schon eine Chance ist, um ein bisschen gedämpfter in eine Saison zu gehen, als vor der letzten Saison vor allem. Das kann eine Chance sein, finde ich. Und ich sehe da echt das Positive, dass man eben eigentlich nur überrascht werden kann. Im besten Fall positiv.
Auch immer. Ja. Und was halt in dieser Zusammensetzung auch interessant ist, das Thema Identifikation, das betrifft natürlich in erster Linie die erste Mannschaft, weil die ist im Spotlight, aber das geht ja weiter runter. Das ist ja in der Jugend auch. Und Alex, bei dir in der Nähe tatsächlich in deinem heimischen Goi ist ja momentan die U17 der Löwen vor Ort. Und da hast du dir auch ein eigenes Bild machen können.
Ja, momentan die U17 und überhaupt komplett das komplette 60, die komplette 60-Jugend von der U9 bis zur U19 gastiert in Fichtach im Trainingslager jetzt schon zum vierten Mal in Folge und wird auch in den nächsten 3 Jahren wieder da sein, hat Manfred Paula heute verkündet. Also die fühlen sich da pudelwohl und ich habe mich so ein bisschen unterhalten mit Manfred Paula, auch mit Marco Haber, werden viele noch aus Bundesliga-Zeiten kennen, 90er Jahre mit Kaiserslautern, deutscher Meister gewesen, Nationalspieler, ist mittlerweile Chef-Talent-Scout bei 60 oder der sportliche Leiter, das also komische Positionsbezeichnung, sportlicher Leiter, ich glaube, U15 abwärts oder so. Auf jeden Fall hat er den Hut auf, was so das Scouting der Nachwuchslöwen angeht. Und es war schon interessant zu hören, wie 60 so arbeitet in der Talentsichtung. Beschränkt sich tatsächlich auf bayerische Talente. Marco Haber sagt, es ist eine absolute Ausnahme, dass jemand von außerhalb Bayerns von uns ins Nachwuchsleistungszentrum geholt wird, weil wir diese regionale Verwurzelung stärken wollen und weil das unsere einzige Chance ist, auch Spieler zu bekommen, weil wir haben einen großen Nachbarn in der Seitenstraße, der natürlich auch in der Jugend schon mit Geld um sich wirft und du musst Spieler anders ködern als 60 München, nämlich indem du sie frühzeitig scoutest und sie quasi erkennst, bevor irgendjemand andere auf sie aufmerksam wird. Deswegen sind sie in Bayern extrem gut aufgestellt, was Scouts angeht. Da gibt es in jeder Region mindestens einen, der einfach den Blick auf die Nachwuchskräfte hat im Fußball. Und das ist die große Chance, die sie auch gut nutzen. Sie glauben, dass die nächsten Jahre ein paar sehr gute Jahrgänge dabei sind. Also da ist die große Hoffnung da, immer wieder mal ein paar an den Profibereich heranzuführen. Das Ziel ist 2 bis 3 pro Jahrgang. Hat ja jetzt auch wieder ganz gut funktioniert, ein paar hochzuziehen. Felix Hirschnagel, U17-Trainer, hat gesagt, sie wollen die Quote sogar eher erhöhen. Und er sieht da die Chance, tatsächlich auch das zu schaffen, weil eben die Jahrgänge so gut sind. Und sie wollen dieses Löwengehen einfach frühzeitig den Spielern einimpfen und einfach Werte vermitteln, die abseits vom Fußball wichtig sind. Das hat man heute auch gemerkt. Ich war bei diesem Pressetermin, ich glaube, 1-2 Minuten vor der U17 da und die sind dann aus dem Bus oder aus ihren beiden kleinen Bussen ausgestiegen. Und da geht jeder auf dich zu und gibt dir die Hand und stellt sich vor, ohne zu wissen, wer du bist. Das ist einfach, die werden so erzogen, das gehört zur Höflichkeit, dass wir Menschen, denen wir begegnen, begrüßen. Und wir fühlen uns als nichts Besseres, sondern wir sind Jugendfußballer, schön und gut, aber wir sind trotzdem Menschen, die anderen auf Augenhöhe begegnen. Und das finde ich, gibt es bestimmt bei anderen Jugendmannschaften auch. Das ist jetzt keine 60-Eigenheit, dass ein Jugendspieler dir die Hand gibt. Aber spricht dafür, dass da Werte vermittelt werden, die einfach über das Sportliche hinausgehen.
Das ist sehr, sehr schön. Also von dem her, bisschen Geduld, Herzblut zeigen.
Und übrigens finde ich es auch, das habe ich gar nicht so am Schirm gehabt, ab nächster Saison, also oder ab übernächste Saison, nicht diese kommende, die jetzt dann startet, auch im Jugendbereich, sondern die darauf, da wird ja das Ligensystem auf U17 und U19-Ebene komplett reformiert. Das heißt, es gibt keine U17-Bundesliga mehr und keine U19-Bundesliga, sondern regionale Vergleiche sozusagen. Mhm. Und du kannst als Profi-Nachwuchsleistungszentrum gar nicht absteigen. Das heißt, es sind in gewisser Weise geschlossene Ligen, aber auch nicht ganz, weil ab der Rückrunde auch Amateur-Nachwuchsleistungszentren mitspielen können, die sich qualifiziert haben für diese Runde. Und für 60 ist es, also sie haben es jetzt als Chance dargestellt, gerade diese Saison, weil du halt völlig befreit von sportlichem Druck spielen kannst. Du kannst nicht absteigen, du bist sowieso gesetzt in dieser Liga und kannst jetzt einfach Dinge ausprobieren. Du kannst Spieler hochziehen, sie hatten jetzt auch schon drei Spieler aus der U16 dabei, bei der U17. Also da kannst du echt ein bisschen experimentieren und das ist die große Chance. Manfred Paula war da auch ganz weit vorne dabei, was so diese Umstrukturierung der Ligen angeht, hat da in der DFB-Kommission im Hintergrund viel Arbeit geleistet. Also ist ein Modell, das, glaube ich, auch dem deutschen Fußball gut tun wird.
Ja, da muss man ja definitiv ein bisschen arbeiten. Ja. Da ist noch ein bisschen Arbeit in den nächsten Jahren zu tun. Und an der Grünwalder Straße wird natürlich auch noch einiges an Arbeit nötig sein, um diese Saison. Ich weiß nicht, erfolgreich ist wahrscheinlich in dem Fall tatsächlich ein dehnbarer Begriff. Was eine gute Saison, sagen wir mal so, wir werden sehen, wo der Hase hinläuft. Ich habe zum Abschluss noch zwei kleine Shortcuts. Einmal den Hinweis, Toto-Pokal, erste Runde, der erste 60 München gastiert beim ersten FC Stockheim 1922. Gespielt wird am 2. August um 18.30 Uhr. Wo ist Stockheim? Das ist im Landkreis Kronach in Oberfranken, 5000 Einwohner, 290 Kilometer von München entfernt.
Es geht 60 Toto-Pokal und fränkische Amateurmannschaften. Das ist einfach ein Match made in heaven.
Absolut. Absolut. Genau. Und am Montag, wenn wir hier aufzeichnen, gab es die DFB Media Days für die dritte Liga. Das ist ja dann immer, wo jede Mannschaft drei Spieler hinschickt für Promotion-Video und Interviews und so Spielchen, die dann gerne so als Füller auch beim Magenta Sport gezeigt werden. Letztes Jahr waren dabei Felix Hiller, Stefan Lex und Tim Rieder. In diesem Jahr sind es Jasper Verlaat, Niki Lang und Marlon Frei.
Felix Hiller.
Marco Hiller letztes Jahr natürlich, Entschuldigung.
Ja, Felix Hiller kann auch dabei gewesen sein.
Das theoretisch ja, aber das hätte, glaube ich, relativ wenig Sinn gemacht. Ja. Damit sind wir eigentlich durch für diese Stammtisch-Episode, lieber Alex.
So ist es. Zwei Hinweise von mir noch. Unterstützt uns gerne mit einer kleinen Spende ins Sparschwein. Wir machen das ja hier alles in der Freizeit. giesinger-bergfest.de/support, da findet ihr Links, wo ihr uns unterstützen könnt. Jeder Euro hilft uns weiter, um unsere laufenden Kosten zu decken. Deswegen sind wir da sehr dankbar. Und weil die Anja gerade in der Toskana weilt, kleinen Musiktipp. Peter Fox hat ja ein neues Album veröffentlicht vor ein paar Wochen. Da ist ein sehr gutes Lied drauf, Toskana Fanboys. Ich glaube, Anja ist ein Toskana Fangirl. Deswegen einfach mal reinhören. Das ist wirklich, das ist der Sommer als Musik oder als Lied.
Okay, dann hoffen wir, dass die Löwen eine Saison wie einen wunderschönen Sommer spielen. Und dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen, ihr kennt das. Würde uns freuen. Ansonsten, wie gesagt, die besten Grüße vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt mental auch ein bisschen optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.